Ich predige über die Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel, und abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot und nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und in Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Wir können hier 9 Punkte finden über eine Gemeinde von Christen, die unter der Führung Gottes lebt und wächst. Es war gerade Pfingsten gewesen und die ersten Menschen waren Christen geworden. Sie hatten Jesus ihr Leben anvertraut, den Heiligen Geist empfangen und waren dadurch wiedergeboren worden. Und dann heißt es, der erste Punkt hier, der für sie dann maßgebend war, sie blieben in der Apostellehre, das heißt, sie waren eine lernende Gemeinde. Sie mussten ja viel lernen über das neue Leben mit Jesus, das konnte man nirgendwo nachlesen. Es gab keine Bibel im Neuen Testament. Insofern waren sie auf diesen persönlichen Kontakt angewiesen, mit diesen Aposteln in Verbindung zu bleiben. Heute gibt es keine Apostel mehr, aber wir haben heute die Bibel. Und wenn wir eine lernende Gemeinde sind, dann bedeutet das, dass wir Umgang mit der Bibel pflegen und dass nach Möglichkeit immer mehr Menschen Christen werden und diese Bibel täglich lesen. Manche lesen lieber ein Andachtsbuch oder irgendetwas, was die Bibel erklärt, weil das etwas leichter ist am Anfang. Das finde ich ganz gut. Aber irgendwann sollte man dann doch persönlich zur Bibel kommen, um sie kennenzulernen, und zwar im Neuen Testament. Später dann auch im Alten Testament, gerade die Psalmen kann man gut lesen. Ich finde es aber wichtig, wenn man die Bibel liest und dann auch ins Gespräch mit anderen Christen kommt. Das heißt, die Zielvorstellung wäre, nicht nur das Buch kennenzulernen, sondern Christen zu finden, mit denen ich darüber sprechen kann, sei es in einem Bibelkreis oder so im persönlichen Austausch, um gemeinsam in diesem Leben mit Jesus weiterzukommen. Der erste Punkt ist also eine lernende Gemeinde, die vom Wort Gottes her lernt. Lernen mussten sie damals die praktische Lebensgestaltung, wie sieht ein Leben als Christ aus im Alltag und auch die Zusammenhänge zwischen den alttestamentlichen Prophetien und der Erfüllung in Jesus, das heißt diese Querverbindung in der Bibel. Eine lernende Gemeinde, das zweite, eine brüderlich verbundene Gemeinde, hier heißt es, sie blieben in der Gemeinschaft. Sehr wichtig, als der Teufel Adam und Eva verführte, das heißt erst Eva und sie dann den Adam, zerbrach die Gemeinschaft auf 4 Ebenen. Die Gemeinschaft mit Gott zerbrach, die Gemeinschaft mit dem Mitmenschen zerbrach, die Gemeinschaft zu sich selbst zerbrach und die Gemeinschaft mit der Natur zerbrach. Und deshalb ist dieser Punkt Gemeinschaft auch unter Christen sicher der Punkt, der am meisten umkämpft ist, wo es am meisten Probleme und Schwierigkeiten geben kann. Und hier heißt es, sie blieben in der Gemeinschaft. Das heißt, auch wenn es Spannungen gab, sie blieben in der Gemeinschaft. Da habe ich mal heute Morgen so eine Kette mitgebracht. Jeder von Ihnen hat Ketten kleineren oder größeren Ausmaßes zu Hause. Und ich dachte, so eine Kette ist ja ein Bild für Gemeinschaft. Da sind viele Glieder zusammen, die eine Gemeinschaft ergeben. Wichtig erscheint mir, dass immer ein Glied mit 2 Nachbargliedern verbunden ist. Denn dann ist es in dieser Kette eingereiht. Und mein Wunsch für diese Gemeinde wäre, dass jeder Christ doch mindestens mit 1 oder 2 anderen Christen eine engere Gemeinschaft findet. Und wenn er sie noch nicht hat, darum betet, dass er diese Christen findet. Denn wenn er mit 1 oder 2 anderen verbunden ist, wird er auch mit der Gemeinde verbunden sein. Während wenn er ganz alleine bleibt, wenn ich mir so ein Glied hier heraussägen würde und es dann alleine hochhalte, dann hätte ich eben so eine Öse. Mit der kann ich auch irgendwas anfangen, aber nicht das, was diese Kette ausmacht. Eine brüderlich verbundene Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, in der jeder mindestens mit einem oder zwei anderen engeren Kontakt bekommt im Glauben, weil sie Christen sind. Und es wäre mein Wunsch für diese Gemeinde, dass das möglich wird. Früher war es üblich, dass die meisten Leute sagten, mein Kontakt muss mit dem Pfarrer sein, aber dieser Pfarrer kann auch nur mit einigen wenigen engere Gemeinschaft haben und dann ist er am Ende. Wir haben hier 6000 Evangelische, davon kommen so 150 bis maximal 250 zum Gottesdienst. Wie viele Jesus im Herzen haben, weiß ich nicht, aber es sind vielleicht auch 150 oder etwas mehr. Mit den 150 kann ich nicht Gemeinschaft haben als Einzelne, aber mit etlichen von diesen 150. Und ich kann beten, dass es mehr werden. Und kann auch für alle zusammen beten, Gemeinschaft schon im Gebet haben, auch wenn ich sie noch nicht im persönlichen Austausch habe. Der erste Punkt war also eine lernende Gemeinde, vom Wort Gottes her. Der zweite, eine brüderlich verbundene Gemeinde, in der jeder doch mit einem oder zwei anderen möglichst engeren Kontakt haben könnte, um in dieser ganzen Gemeinde sich auch wohlzufühlen. Das dritte, sie haben Brot gebrochen, das war damals ein Ausdruck für Zusammenessen und auch ein Ausdruck für das Herrenmahl, für das Abendmahl. Das heißt, sie waren eine Gemeinde, wo dieser oder jene auch eingeladen wurde zum gemeinsamen Essen und auch zum gemeinsamen Herrenmahl, zum Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl ja normalerweise einmal im Monat nach dem Gottesdienst. Und es wäre gut, wenn wir das gemeinsam tun. Ich staune, dass man das oft verschiedenen Altersgruppierungen überlässt. Die sollen Abendmahl feiern und andere sagen, wir feiern, was weiß ich, in der frischen Luft. Ich übertreibe ein bisschen. Das Herrenmahl kennzeichnete die Gemeinde, dass sie es gemeinsam feierte. Allerdings auch hin und her in den Häusern. Darüber müssen wir noch nachdenken, ob das sinnvoll und wie vielleicht möglich ist, es auch in einem Hauskreis einmal zu feiern. Es war also eine Gemeinde, die das Herrenmahl feierte, sich aber auch gegenseitig zum Essen einlud. Es war der dritte Punkt. Der vierte, es war eine betende Gemeinde. Sie blieben in den Gebeten. Ich denke, dass jeder von uns irgendeine Vorstellung vom Gebet hat. Viele täglich beten, manche mehrfach. Eine betende Gemeinde besteht nicht nur aus Christen, die für sich persönlich beten, sondern die es lernen, zusammen zu beten. Das ist innerhalb unserer Kirche ziemlich unüblich, aber ich freue mich, dass viele schon angefangen haben, in Gemeinschaft beten zu lernen. Bei dem Beten ist immer die Frage, was erwarte ich von Gott? Bin ich ein sprechender Christ oder ein nehmender Christ? Wir waren gerade im Urlaub und so am Ende habe ich unserer Gastgeberin einen Scheck hinterlassen, der unsere Unkosten beglich. Mit meiner Unterschrift versehen wird sie den jetzt in den nächsten Tagen einlösen und dann das Geld empfangen. Bin ich jemand, der im Beten nimmt, der ausgefüllte Schecks weiterreicht? Oder bin ich jemand, der nur richtige Worte macht für Dinge, die er für gut ansieht, ohne etwas zu empfangen? Ich denke, dass Gott in seiner Liebe uns viel mehr geben möchte, als wir überhaupt bereit sind, bisher zu nehmen. Die Frage, sind wir nehmende Beter? Nicht, die Gott zwingen, wir müssen ihn zu nichts zwingen. Er muss uns überreden, dass wir für seine großen Ziele anfangen zu beten. Sind wir eine betende Gemeinde, persönlich und auch gemeinsam? Psalm 138, Vers 3 heißt es, am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Das heißt, das Beten hat nicht nur die Rückwirkung, dass Gebete erhört werden, sondern dass die persönliche Seele große Kraft bekommt. Das heißt, Gebet ist auch wichtig, dass ich länger als 3 Minuten einmal bete, um einfach mehr Kraft von Gott herüber zu bekommen in mein Leben. Eine betende Gemeinde. In einer Gemeinde wird nicht mehr los sein, als das, was sie erbetet hat. Und deshalb wäre das der Punkt, an dem Gott wahrscheinlich als erstes ansetzen möchte bei jedem von uns. Dann heißt es, dass über jede Seele Furcht kam. Das heißt, es war eine ehrfürchtige Gemeinde. Je weiter Menschen von Gott entfernt weg sind, desto weniger Furcht haben sie vor Gott. Ich fand es so nett bei diesen Fußballübertragungen aus Mexiko, war ja Gott dauernd im Gespräch. Ach du lieber Gott, schon wieder hat er und so weiter. Oder Gott sei Dank, endlich läuft es ein bisschen besser. Je weiter ein Mensch von Gott entfernt ist, desto gedankenloser benutzt er Gott als Vokabel und desto weniger Furcht hat er vor ihm. Je näher ich dem Licht bin, desto schärfer werden die Schatten. Das heißt, desto ernster nehme ich auch das, was Gott mir in meinem Leben aufdeckt. Je weiter ich von dem Licht entfernt bin, desto diffuser wird alles, desto grauer in Grau. Und dann sagt man, ist alles in Ordnung. Wer weiß denn schon, was richtig ist? Das gilt auch für Christen. Der Teufel ist ein Meister dieser Salami-Taktik, der an der Wahrheit Gottes Stück für Stück abschneidet. Scheibe nach Scheibe ist ja eine Hartwurst. Und wenn ich eine Scheibe abschneide, kann man das von außen nicht sehen. Wenn ich die zweite abschneide, sieht man es wieder nicht. Aber irgendwann stellt man fest, dass die Wurst kürzer geworden ist. Und so verschwindet auch bei manchen Christen irgendeine Wahrheit so langsam Stück für Stück, bis sie ein ganzes Stück entfernt ist. Aber wenn die Furcht Gottes ins Leben neu einkehrt, dann kehrt diese Wahrheit wieder zurück. Und dann muss man eben dieses fehlende Stück als Sünde bekennen in seinem Leben und sagen, dass irgendetwas schiefgelaufen. Herr, vergib mir. Es war eine ehrfürchtige Gemeinde. Ein anderer Punkt ist eine Gemeinde, in der etwas geschieht. Hier heißt es, diese viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Wunder waren damals meistens Heilungswunder. Die gibt es heute fast nicht mehr. Und wenn es sie gibt, muss man sie auch oft hinterfragen, was da wirklich abläuft. Aber ich denke, dass es heute in einer Gemeinde auch noch Zeichen und Wunder gibt. Auf andere Weise. Wir waren gerade auf der Rückfahrt von dem Urlaub bei einem Freund, der auch Pastor ist, in einer Gemeinde in Hamburg. Und er erzählte uns ein paar Beispiele aus ihrer Gemeinde dort. Und da dachte ich, das sind eigentlich auch Zeichen und Wunder, die bei uns vielleicht nicht so spektakulär geschehen. Etwas abgemildert auch. Und zwar, wo auf wunderbare Weise das Leben von Menschen verändert wird. Da gab es, sie machen dort auch Einsätze auf der Reeperbahn und in ja einigen Gebieten da in Hamburg. Und da war so ein stadtbekannter Mann, der sogar im Guinness-Buch der Rekorde steht, als der Mensch, der am meisten tätowiert ist. Und zwar bis an die Haarwurzeln, bis auf den Kopf hinauf tätowiert ist, auch das ganze Gesicht. Der hat so eine Irokesenfrisur, das heißt nur im Mittel so einen durchgehenden Haarbüschel nach hinten. Und den sprach dort einer an in Hamburg und sagte, hör mal, wenn du schon äußerlich so aussiehst, wie muss es da erst in deinem Herzen aussehen, im Innern von dir? Und das hat diesen Mann sehr getroffen. Es war ja auch sehr persönlich. Und er kam dann ins Gespräch weiter mit Christen und ist im Verlauf von einigen Wochen dann zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist noch gar nicht so lange her. Und hat sein Leben Jesus anvertraut. Er sieht nach wie vor so aus wie vorher auch mit seiner Frisur und seiner Tätowierung. Aber er hat Frieden bekommen in sein Herz und bekennt jetzt Jesus auch vor anderen Menschen. Zum Beispiel war er mal in eine Schulklasse eingeladen. Da war er früher schon mal gewesen, so als dieser bekannte Hamburger, den jeder kennt. Und jetzt hat er denen von Jesus erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist an Jesus. Und hat dabei gesagt, wir tragen doch alle Masken. Meine Tätowierung ist ja eigentlich auch so was wie eine Maske. Jede von euch trägt eine Maske. Wer weiß, ob nicht eure Lehrerin im Moment auch gerade eine Maske trägt. Die stand neben ihm. Sie lächelt freundlich, aber wer weiß, welches Problem ihr Herz belastet. Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Und er sprach dann weiter zu diesen Schülern. Zwischendrin ging die Lehrerin raus und ließ ihn alleine weiterreden. Als sie wieder reinkam, merkte man, dass sie geweint hatte. Als die Stunde zu Ende war, sprach sie ihn dann an und sagte, Sie haben genau das angesprochen, was mich bewegt. Ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar liegt mein Mann zu Hause und hat Krebs. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit ihm, aber es wäre doch schön, wenn Sie zu ihm kämen und ihm ganz genau dasselbe sagen, was Sie diesen Schülern gesagt haben, wie sie Jesus kennengelernt haben und was das für ihr Leben bedeutet, wie er sie verändert hat. Vielleicht kann er das auch verstehen. Und dann hat er diesen Mann besucht Und so zieht die Verwandlung eines Menschen Kreise und kommt auch in das Leben von anderen Menschen hinein. Ein zweites Beispiel, das nicht direkt aus dieser Gemeinde stammt, sondern von einem Mann, den ihr persönlich kennt, ein Architekt, der auch hier in unserer Nähe gearbeitet hat, hat geheiratet und hatte dann eine Ehe, in der 4 Söhne zur Welt kamen. Und nach einigen Jahren hat er dann seine Frau verlassen, hat sich eine Freundin genommen, eine Lebenspartnerin nennt man das ja heute, und hat dann große Geschäfte geführt als Architekt, selbst eine Firma gegründet, Millionen Projekte abgewickelt, bis seine Firma nach etlichen Jahren Konkurs ging. Er kam in sehr große Tiefen hinein, war völlig kaputt und fertig und hat dann an diesem tiefsten Punkt sein Leben Jesus anvertraut. Er hat inzwischen nicht nur eine Partnerin gehabt, sondern noch 2 andere. Und dann hat er angefangen, für seine geschiedene Frau zu beten, die er ja immer alleine gelassen hat mit der Erziehung dieser 4 Söhne. Er hat ein Jahr für sie gebetet und dann hat diese Frau auch ihr Leben Jesus anvertraut. Und Jesus hat ihr, ja, wie soll ich das sagen, die Kraft gegeben, ihrem Mann zu vergeben. Und dann haben die nach 12 Jahren Scheidung neu geheiratet. Sind jetzt inzwischen wieder 4 oder 5 Jahre verheiratet von den 27 Jahren, die sie eigentlich hätten zusammen sein können. Zwischendrin war eine Pause von 12 getrennten Jahren. Das würde ich auch sagen, ist eine Art Wunder, das Gott heute tun kann. Es ist also eine Gemeinde, in der etwas geschieht. Wahrscheinlich ist es bei uns nicht so spektakulär wie diese 2 Beispiele, die ich erwähnt habe. Aber ich denke, dass Gott auch kleine und große Wunder unter uns tut. Ja, dann ist eine Gemeinde, die mit anderen teilt. Sie haben ihre Güter verkauft. Das war kein Bild für Kommunismus. Manche meinen, hier wäre Kommunismus am Werk. Das ist falsch. Kommunismus bedeutet Verzicht auf Privateigentum. Das war nie die Meinung der Bibel. Hier geht es nicht um Verzicht, sondern um Verkauf von einigen Gütern, um dadurch Armen zu helfen. Das heißt, da haben einige Leute, die es fertig brachten, verschiedene Äcker oder so verkauft, um Armen sozial zu helfen. Das heißt, das Christsein umfasste nicht nur die Seele, sondern auch den äußeren Menschen, sodass für sie gesorgt wurde. An der Stelle ist die Frage, was kann ich eigentlich mit anderen teilen? Was kann ich mit anderen teilen, mit anderen Christen teilen? Es geht vielleicht hier in Deutschland nicht so sehr um das Geld, obwohl wir das mit Christen in Haiti oder sonst wo teilen können und die sich sehr darüber freuen und es sehr brauchen. Vielleicht kann jemand sein Telefon teilen mit jemand, dass er ihn öfters einmal anruft. Vielleicht kann jemand seine Familie mit jemand teilen, der keine hat, indem er ihn vielleicht einmal einlädt. Es ist so verschieden, was wir teilen können. Es wäre wichtig, darüber zu beten. Dann war es eine Gemeinde, die Gott lobte und fröhlich war. Es heißt hier, sie brachen das Brot von Haus zu Haus, nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und in Lauterkeit des Herzens lobten Gott. Das heißt, es waren Leute, die Freude hatten an Gott, keine Eisberg-Christen, auch keine verdrießlichen Christen, wobei wir jetzt nicht die Maske des Fröhlichseins aufsetzen müssen. Zwischen verdrießlich und betrübt ist ja noch ein Unterschied. Mancher ist öfters einmal betrübt, deshalb muss er aber nicht verdrießlich sein, weil er sich von Gott trösten lässt. Auf jeden Fall war es so eine Art Konzert des Lobes Gottes in dieser Gemeinde. Stellen wir uns einmal diese Fußball-Weltmeisterschaft ohne begeisterte Zuschauer vor. Wie langweilig das wäre. Oder Wimbledon ohne diese 14.000, die darum herum saßen. Das heißt, dieses gemeinsame Begeistertsein, aber jetzt nicht von Sport, sondern von Gott, ist sicher auch ganz wichtig. Und da fasziniert mich immer wieder dieses griechische Wort für Begeisterung, Enthusiasmus, was ja nichts anderes heißt auf Deutsch als in Gott sein. Entheos sein, in Gott sein, als Begeisterung. Es war also eine Gemeinde oder ist eine Gemeinde, die Gott lobt und in ihm fröhlich ist. Und der letzte Punkt hier ist der, dass sie Gunst bei dem ganzen Volk hatten und dass der Herr täglich solche hinzutat, die gerettet wurden. Gunst beim Volk heißt, sie waren in einem gewissen Sinne beliebt, weil die Leute feststellten, diese Christen haben irgendetwas Anziehendes an sich. Das sind eben nicht diese Eisberge, sondern Menschen, die etwas in ihrem Leben haben, was uns fasziniert. Das war die Gunst bei dem Volk. Mir ist klar, dass das nicht immer so ist. Wenn zum Beispiel ein Moslem Christ wird, dann wird er in seiner Umgebung nicht als anziehend, sondern als abstoßend empfunden. Und das Beste ist, man bringt ihn gleich um. Von dieser Gemeinde des Freundes, da wurde ein Lehrer Christ, in dessen Schule ganz viel Aberglauben läuft, indem man spiritistische Literatur liest und das in der Stunde ausprobiert, was dort gelesen wird. Und als dieser Mann Christ wurde, dieser junge Lehrer, am liebsten hätte ihn der Rektor sofort auf die Straße gesetzt. Er war ein Anstoß, oder ist es noch, für die ganze Schule, auch für das ganze Kollegium, weil er ebenso anders ist und diese Dinge jetzt ablehnt, die dort getrieben werden. Ich sage das nur, damit man nicht immer nur meint, Christen sind also anziehend, wie das hier geschildert wird. Sie können auch ein Anstoß sein. Es ist nur die Frage, woran stoßen sich die Leute? Stoßen sie sich an meiner Persönlichkeit oder stoßen sie sich an meinem Christsein? Und wenn sie sich an meinem Christsein stoßen, ist es nicht so schlecht. Wenn sie sich an meiner Persönlichkeit stoßen, ist es nicht so gut. Manchmal vermischt sich das natürlich. Diese Christen hier waren anziehend, sie hatten Gunst bei dem Volk und der Herr tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Täglich kamen da also Menschen zum Glauben an Jesus. Hier steht, sie wurden gerettet. Die haben nicht nur eine neue Weltanschauung bekommen, sondern sie wurden gerettet vor dem Gerichtszorn Gottes und aus der Sinnlosigkeit ihres momentanen Lebens. Und das können wir hier in Obertshausen natürlich nicht sagen, dass täglich Menschen gerettet werden. Wir können auch nicht mal sagen, dass es wöchentlich geschieht, oft noch nicht einmal monatlich. Wenn wir sagen, es geschieht jährlich, dann ist das sicher richtig. Vielleicht vierteljährlich, vielleicht manchmal auch monatlich, aber eigentlich noch sehr selten. Wie kommt es? Vielleicht daher, dass wir Gott noch mehr kennenlernen dürfen, sodass unser Leben mit ihm attraktiver wird, auch für andere. Dass sie mehr spüren, wir werden von diesem Jesus geliebt und auch von diesen Christen geliebt. Ich will diese 9 Punkte wiederholen. Mir ist klar, dass keiner alle 9 behalten wird. Vielleicht behält er den Punkt, der ihn am meisten angesprochen hat. Hier ist also die Rede von einer lernenden Gemeinde, die aus dem Wort Gottes lernt, die brüderlich verbunden ist. Da war die Frage, kenne ich 1 oder 2 Christen mindestens näher? Eine Gemeinde, die das Herrenmahl feiert und sich auch untereinander einlädt. Eine betende Gemeinde, eine ehrfürchtige Gemeinde, eine Gemeinde, in der etwas geschieht, eine Gemeinde, die mit anderen teilt, die Gott lobt und fröhlich ist und die Gunst bei dem Volk hat und zu der Gott oft andere hinzufügt, die gerettet werden. Wir können natürlich jetzt unsere Gemeinde mit dem vergleichen, was hier so gesagt wurde, und das wird nicht immer deckungsgleich sein, aber das ist eigentlich ein Ansatz zum Beten. Für diese Gemeinde, für sich selbst, damit das, was Gott tun kann, auch unter uns geschieht. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du immer mehr geben möchtest, als wir bisher bereit waren zu empfangen. Vor allen Dingen dich selbst uns ganz anvertraust. Und so beten wir, dass das Vertrauen in uns wächst zu dir, zu deinem Wort, zueinander und auch zu deinem Plan mit unserem Leben. Amen.